Doris Dörrie, Diebe und Vampire. Ein diogenes Hörbuch gelesen von Doris Dörrie.
Teil 1. Ich habe sie immer die Meisterin genannt. Nie bei ihrem richtigen Namen. Und wenn ich heute an sie denke, denke ich immer noch an sie als die Meisterin. Und wenn ich über sie schreibe, kann ich nur so über sie schreiben. Es war in Mexiko 1984, als ich sie zum ersten Mal traf. Ich war Studentin, verknallt in einen 17 Jahre älteren verheirateten Mann, der mich auf diese Reise eingeladen hatte. Wir wohnten in einem 4-Sterne-Hotel hoch auf den Klippen und jeden Morgen nach dem Frühstück stiegen wir eine steile Steintreppe hinunter ans Meer. Der Mann, den ich liebte, war Dermatologe und machte eine Zusatzausbildung als Schönheitschirurg, weil er sich davon zusätzliche Einnahmen erhoffte, um seine Scheidung und Unterhaltszahlungen für die 3 kleinen Töchter zu bezahlen. Bisher hatte er aber seiner Frau noch nicht gesagt, dass er vorhatte, sich scheiden zu lassen. Er nannte es seine Taktik. Ich war unglücklich und verwirrt und wusste nicht, wie mein Leben mit oder ohne ihn weitergehen sollte. Und mitten in dieser Verwirrung fand ich in Mexiko meine Meisterin. Sie kam die steile Treppe heruntergeschwebt in einem eleganten schwarzen Badeanzug, weitkrempiger Sonnenhut über einem weißen, um den Kopf gebundenen Seidenschal, schwarze Sonnenbrille. Ihre Haut war blass, ihre Beine lang und schlank. Sie war vielleicht Anfang 50, so alt wie meine Mutter, aber das kam mir damals nie in den Sinn, weil sie so anders war. Sie trug eine mit Blüten bestickte Basttasche über dem Arm, gefüllt mit Büchern. Gefolgt wurde sie von ihrem Mann. Er war deutlich jünger und im Gegensatz zu ihr tief gebräunt. Mit seinen kurzen Beinen und seiner breiten, dunkelbraunen Brust erinnerte er mich an einen Brathendl. Sie waren ein seltsames Paar, so wie der Dermatologe und ich in ihren Augen wohl auch ein seltsames Paar waren. Wir passten optisch schlecht zusammen. Er hatte bereits die ersten grauen Haare und wirkte seriös. Ich dagegen sah zu meinem Ärger immer noch aus wie ein Teenager. Manchmal hielten die Leute uns für Vater und Tochter, was ihn amüsierte und mich entsetzte. Auch seinen Namen werde ich hier nicht preisgeben, weil ich immer noch Angst vor seiner Frau habe. Ich werde ihn P. nennen. Mitten in der Nacht kamen wir in Acapulco an. Die schwüle Hitze erkannte ich wieder. Dunkelviolette Bougainvillea, groß wie Bäume, leuchtend rote Hibiskusblüten, bleiche Geckos, die über die Wände huschten und natürlich die Sprache. All das erinnerte mich an Ferien in Spanien als Kind. Das war noch gar nicht so lange her, ich war erst 22, aber ich redete bereits von meiner Kindheit, was P. jedes Mal amüsierte. Meine Mutter durfte nichts von ihm erfahren, denn sie hätte unerträglich liebevoll auf mich eingeredet und sich dabei gedacht: Was will mein junges, einigermaßen hübsches Kind mit diesem alten Sack? Ich wusste es selbst nicht genau, bildete mir ein, ihn zu lieben, obwohl ich im Grunde genommen nur verliebt war, aber ich kannte den Unterschied noch nicht. Die richtigere Frage wäre gewesen, was P. eigentlich mit mir wollte. Er hatte seine Frau verlassen, weil das Leben mit ihr ihn erstickte, erklärte er, nicht, weil er sich in mich verliebt hatte. Ob er überhaupt in mich verliebt war, wusste ich nie genau. Dabei lebten wir schon fast 2 Jahre zusammen. Ab und zu, meist aus heiterem Himmel, liebte er mich so, wie ich es mir immer erträumt hatte. Und danach litt ich wochenlang darunter, dass es nicht mehr so war. Er war erfolgreicher Arzt mit Praxis in guter Lage. Ich hatte weder Geld noch Plan. Er bezahlte Miete, Strom und Lebensmittel. Und ich jobbte bei McDonald's, um mir Zigaretten, Kino und Second-Hand-Klamotten leisten zu können. Unser finanzielles Ungleichgewicht störte mich, aber mir fiel nichts ein, womit ich es grundlegend hätte verändern können. Ich spielte die Rolle der flippigen jungen Frau, weil ich wusste, dass ihm das gefiel.